interessant war für mich der Aspekt mit dem Demokratieprinzip und der Delegitimierung demokratischer Prozesse.
Ja.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Kurz und knackig. Besiegeln Verfassungsrechtler das Schicksal der AfD? Liebe Lauscher, ich weiß, ich habe bei den letzten Spezialausgaben immer dazu gesagt, krass, welche Dynamik die Ereignisse derzeit so entwickeln. Kaum gesagt, gibt's schon wieder was Neues. 17 namhafte Verfassungsrechtler haben gemeinsam eine Stellungnahme zu den Erfolgsaussichten eines AfD-Verbotsverfahrens abgegeben. Und? Sollte klappen, sagen die Experten. Ach, guck. Anlass genug, sich das 31-seitige Papier mal genauer anzuschauen. Und mit wem? Ich bitte euch, mit wem? Mit Chanyeol Yoon. Lieber Chanyeol, ich danke dir, dass du dir wieder mal so kurzfristig die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern.
Na klar, logisch. Bei dem Thema müssen wir dranbleiben. Und als das Ding rauskam, habe ich natürlich sofort alle meine Quellen angezapft. Wer schickt es mir als erstes? Dann am Schluss hat man es dann dreimal. Oder man schickt es weiter und sagt, habe ich schon. Das hat dann echt schnell die Runde gemacht.
Ja, ging mir genauso. Es war insofern ein bisschen ärgerlich. Ich konnte mich nicht sofort in der Tiefe damit befassen. Wir haben aber ja schon am Mittwochabend drüber geschrieben. Ausnahmsweise mal nicht morgens um 5, sondern abends um 8. Und ich war bei mit der Bundesfachschaft unterwegs gestern. Deswegen, sonst hätten wir wahrscheinlich gestern schon was rausgehauen. Deswegen Disclaimer vorweg. Es kann sein, dass es bei mir heute ein bisschen raschelt. Ich arbeite eigentlich komplett digital. Da ich aber den ganzen Tag mit den Studis unterwegs war, habe ich es mir ausgedruckt zum Mitnehmen, damit ich unterwegs immer mal schmökern kann. Chanyeol, wir beide haben ja dieses Dokument, egal ob digital oder in Papierform. Es ist ja schon krass, wer sich an der Stellungnahme so beteiligt hat.
Ja, also man kann da bestimmt verschiedenen Themen rangehen. Aber das sind Namen, wo ich mir gedacht habe, hey, dass die sich zusammenfinden, lauter Alpha-Tierchen und gemeinsam sich auf eine Formulierung einigen können. Vor allem dann auch noch so eine knappe, weil bei den entscheidenden Stellen hätte ich mir gut vorstellen können, dass der eine oder andere sagt, ja, da muss noch dieser und jener Aspekt rein. Weil die natürlich auch wissen, dass sie sich angreifbar machen, wenn die nur 32 Seiten schreiben, einschließlich Anhang, weil an manchen Stellen sind sie natürlich knapp. Es ist ja kein Gutachten, sondern es ist nur eine Meinung, eine Stellungnahme.
Absolut. Und genau den Punkt hatte ich auch als erstes. Ich habe die Namen gesehen, ich habe die Unis gesehen. Es sind wirklich große, namhafte Unis. Es ist ja von A bis Z im Prinzip alles dabei. Bucerius war dabei, Münster, Köln, Bochum, Bielefeld. Ich habe sie gar nicht alle auf dem Schirm. Ja, Würzburg. Genau, Köln, weiß ich nicht, ob ich schon gesagt habe. Hat mich sehr gewundert, dass man sich wirklich auf diesen Konsens einigen konnte. Fand ich auch ganz großartig. Fand aber auch an einigen Stellen auffällig knapp. Dann habe ich gedacht, ist das einfach vielleicht das Wesentliche, was man dazu zu sagen hat? Oder war das der Konsens, den man finden konnte? Weiß man nicht, ist auch egal. Was ich spannend fand, gleich zu Beginn auf Seite 4, und das hat mich richtig überrascht, du hast ja einen richtigen Appell gleich zu Beginn. Das fand ich ganz spannend.
Das Papier ist erstaunlich wenig wissenschaftlich und sehr politisch. Also auch die Diskussion und ganz hinten natürlich die Folgen, was bedeutet es, politisch stellen durch Argumente und so weiter, auch diese Aspekte. Das ist eigentlich ein gesellschaftspolitisches Papier, obwohl das alles Staatsrechtsprofessoren sind, die mit einerseits, andererseits und Subsumption, die haben natürlich die Obersätze gebildet, aber das ist erstaunlich, dass die an der Stelle sagen, wir sind Juristen, Staatsrechtler, aber an der Stelle müssen wir uns zu Wort melden. Und zwar ungefragt. Das war denen ein echtes Bedürfnis.
Ja, genau das kommt aus dem Papier aber an jeder Stelle raus. Und ich bin ganz ehrlich, das ist das, was mir dran so gut gefällt. Ich fand das richtig, richtig gut. Und auch dieser Appell am Anfang.
Ja, das, also klar, ja, ich finde auch super, dass genau das brauchen wir jetzt. Aber das ist natürlich die Stelle, die Angreifer macht im Sinne von, kommt ihr hier von einem Bias, mit einer politischen Mission und folgt dann womöglich die juristische Meinung der politischen Überzeugung? Ich glaube es nicht. Ich glaube nämlich, dass es gerade das Denken ist der Staatsrechter, die genau dazu führt, dass wir sagen, Leute, aufwachen, dafür hat man das in den 21 Absatz 2 reingeschrieben. Aber sorry, Steff, ich habe dich unterbrochen.
Nee, also gerade, das ist ja ein fließendes Gespräch. Den Gedanken hatte ich auch ganz kurz. Ich glaube aber, dass es eine Strategie ist, wie baue ich das Papier auf? Ich glaube nicht, dass die rechtliche Auffassung der Meinung folgt, sondern wenn du nur so wenig Papier hast, das muss ja irgendwann auch fertig sein. Ja, du hast relativ überschaubare Anzahl von Seiten für eine verfassungsrechtliche Stellungnahme. Wie würdest du die aufbauen aus Sicht der Verfasser, damit sie zur Kenntnis genommen wird? Den Knaller vorneweg? Natürlich, das machst du ja mit allen Veröffentlichungen, von denen du möchtest, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und diesen Appell, den ich eben ansprach, den fand ich wirklich bemerkenswert, dass da wirklich damit gearbeitet wird, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung insoweit die Verantwortung übertragen, die Wehrhaftigkeit des Grundgesetzes ernst zu nehmen. Und es schließt auch damit, dass es keinen Beurteilungsspielraum für die Antragsberechtigten gibt, sondern dass es ihre politische Aufgabe und Verantwortung ist. Sondern ich glaube, dass das natürlich sehr sinnvoll ist. Wenn du so einsteigst, liest ja jeder weiter.
Ich habe den Teil übersprungen. Ich bin natürlich gleich zu der, also ich habe es später auch mal am Stück gelesen, aber ich bin gleich zu den materiellen Argumenten gekommen. Und wenn wir schon sozusagen anfangen mit dem, was fällt auf? Ich habe mich gewundert, dass Sie nicht herkömmlich argumentieren mit den Sachen, die wir schon immer bei allen Gerichten gehört haben, nämlich die Menschenwürdeverletzung durch den ethnisch-kulturellen Volksbegriff. Das ist natürlich auch drin. Also das ist eine sichere Bank, das ist ein absoluter Konsens und da das ist letztendlich der Punkt auch, der durchgehen wird. Aber interessant war für mich der Aspekt mit dem Demokratieprinzip und der Delegitimierung demokratischer Prozesse. Ja. Das war ein Ding und jetzt müssen wir ganz ehrlich sein, in NRW hat das nicht so richtig gezündet. In NRW sagten die, da braucht ihr noch ein bisschen mehr Belege dafür. Wobei die Professoren sagen, das ist nicht eine Frage von der Anzahl von Belegen, sondern es geht darum, aufzudecken, das Bild, dass diese gesamten Äußerungen, wo man ständig sagt, die Justiz ist gekauft und die Politik will nur Geld verdienen, dass das unter einem gemeinsamen Plan steht. Und eigentlich ist das für Laien sogar nachvollziehbar. Wenn das, was die AfD dazu führt, dass man am Schluss davon überzeugt ist, Demokratie ist gar keine gute Idee, jedenfalls nicht diese Demokratie, sondern wir brauchen einen Systemwechsel, einen Umsturz, eine andere Verfassung. Meinetwegen auch was Demokratisches, am besten was wie direkte Demokratie. Aber wenn diese Message rüberkommt, dann merkt man ja schon, die wollen das Grundgesetz verändern und zwar in seinen Grundfesten. Und das kann ein normaler Mensch spüren. Wofür steht die AfD? Und im 21.2 steht ja drin, wofür die Anhänger auch stehen. Und da dachten wir immer, puh, ist aber gefährlich, Anhänger kann man sowieso nicht zurechnen. Aber das ist der entscheidende Punkt. Schau dir an, was die Anhänger glauben und wollen, was die in der AfD sehen. Und dann siehst du, wofür die AfD steht. Das ist natürlich für die Partei wahnsinnig schwer, sich davon zu distanzieren, wenn sie diesen Geist erstmal aus der Flasche rausgebracht hat. Wenn sie die Leute davon überzeugt haben, die Demokratie, wie wir sie jetzt haben, ist blöd, lass uns lieber eine andere haben, eine andere Staatsform, dann haben wir eigentlich schon den Beweis dafür, dass sie darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen. Und zwar nicht nur die Menschenrechte, sondern gerade das demokratische Grundprinzip. Achso, das war der Punkt, den ich bemerkenswert fand.
Schließe ich mich komplett an, weil genau dieser Punkt ist mir auch aufgefallen. Den haben wir auch ganz fett angemarkert in dem Papier. Weil über alles andere, Menschenwürde, Schutzgut, ne, haben wir ja ausführlich, haben wir beide ja schon alles längst abgefrühstückt. Dem Punkt, die Legitimierung hatten wir auch mal so am Rande, da hatten wir uns aber auch nicht ganz drauf fokussiert. Deswegen fand ich das auch sehr spannend, dass man den rausgepickt hat, der aber eine ganz große Rolle, finde ich, in den sozialen Medien spielt. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem gearbeitet wird. Es ist ja immer dasselbe Narrativ. Du hast immer die Kartellparteien, die stecken unter einer Decke mit, und da sind wir dann nämlich ganz massiv betroffen, mit der Justiz, mit den staatlichen Behörden. Ja. Also es wird ja immer dieses Narrativ in die Welt gesetzt. Alle verschwören sich zusammen zum Nachteil des Volkes, dann wir gegen die da oben, dieses Kartellsystem, was weiß ich, Verschwörung. Und das Schlimme ist, du siehst ja, dass es wirkt. Da kann man ja den Parteislogan, zumindest die Kommunikation wirkt, weil das wird ja immer alles nachgeplappert. Die sozialen Medien sind genau voll davon. Und das wird mir unter ganz viele Videos kommentiert zum Rechtsstaat, zur Justiz. Ach, die sind ja alle gekauft von den Parteien, sind parteihörig. Und da sind wir Anwälte mitten im Thema drin, weil damit behauptet wird, dass unser Rechtssystem nicht funktioniert.
Ja, und das ist aber eine gefährliche Fragestellung, denn ganz vieles davon ist für sich genommen immer legal. Ich darf jedes Urteil kritisieren. Ich darf natürlich sagen, ich halte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts für einen Fehler. In dem Moment, wo ich aber sage, es ist deswegen ein Fehler, weil diese Leute natürlich alle gekauft sind oder parteipolitisch besetzt sind oder weil das System an sich krank ist von innen, und das ist die Aussage, die kommt, in dem Moment delegitimiere ich. Noch nicht in einer strafbaren Art und Weise. Ich merke das in den Diskussionen. Also es gibt diejenigen, die sagen, das ist doch alles erlaubt, insbesondere die Protagonisten selbst, die oft ja auch juristisch ausgebildet sind, das ist alles von Artikel 5 der Meinungsfreiheit gedeckt. Und ganz viele Menschen, die Anhänger sind, übersehen das Problem. Deswegen ist es so wichtig, darauf hinzuweisen. Die einen, die in sozialen Medien sowieso deren Anhänger sind, das ist klar, aber auch die Leute, die draußen die Diskurse nicht so genau verfolgen, sondern die AfD eigentlich eher in der Tagesschau erleben, die sagen sich, aber das Programm ist doch ganz in Ordnung, dass sie ein bisschen weniger Migration wollen, die schreiben doch auch in ihr Parteiprogramm, dass sie Demokratie wollen und dass sie die besseren Demokraten sind womöglich und dass sie sich den Wahlen stellen. Also deswegen, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass natürlich die Gerichte das sehen. Und das Prinzip übrigens mit der Delegitimierung ist eines, was in Bayern, Verwaltungsgericht München, also erste Instanz, die haben das sehr gut herausgearbeitet. Und dieses Papier, über das wir hier sprechen, ist ja top aktuell, nimmt auf die Entscheidung Bezug, nimmt auch auf die Entwicklung in Greding schon Bezug, also die bayerische Resolution zur Remigration, auch die ist hier schon eingeflossen. Die haben also anscheinend bis zur letzten Minute noch gearbeitet.
Genau, das finde ich nämlich auch so interessant an dem Papier. Das zeigt ganz deutlich, dass es nicht irgendwas, was jetzt in der Schublade schlummert und jetzt haben wir es mal irgendwie rausgezogen. Es ist zumindest top aktuell. Das fand ich auch sehr bemerkenswert.
Ich glaube, die haben gesehen, die haben genau den Schmerz empfunden, den wir auch empfinden. Nämlich, wir haben gewartet, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Arbeit macht und aufklärt und sagt, was Sache ist. Nämlich für all die Demokraten zum Beispiel in der Union, die sagen, ich bin noch nicht sicher, ob wir genug Material haben. Die warteten auf das Gutachten. So, Gutachten kommt nicht, es sei denn, jemand schafft es doch noch, die dazu zu zwingen. Aber gehen wir mal davon aus, es kommt nicht rechtzeitig, dann braucht man andere Orientierungspunkte. Und da sind halt die Staatsrechtler mal in die Bresche gesprungen. Nicht mit einem Gutachten, aber zumindest mit einer Stellungnahme und einer Prognose. Und ich habe so die Befürchtung, die Fundstellensammlung ist natürlich knapp. Das ist nicht so viel Material wie das mit den Umzugskisten voller Zitaten, was beim Bundesamt zur Verfügung steht. Aber das braucht es auch nicht, weil es kommt nicht auf die Menge an, sondern es kommt auf die Qualität und die Planmäßigkeit an.
Absolut, genau. Qualität. Und ich habe mir den ganzen Schmonz angeguckt, diese Fundstellen. Und mit mir macht das was, wenn ich das lese. Ne? So die ersten paar denkst du so, ja, gehört, kenne ich. Gerade Weidel-Zitate, Höcke-Zitate, kennst du alle. Mhm. Es waren aber überraschenderweise doch ein paar Sachen dabei, die ich noch nicht kannte. Und ich befasse mich ja wirklich viel mit dem Thema. Da waren so ein paar einzelne Aussagen, die ich noch nicht kannte. Aber in dieser Massivität macht das was mit mir. Und mit jedem Zitat, das du liest, fühle ich mich schlechter. Es ist grausam.
Gehend runter auf die Landesebene. Und das sind aber nur die Sachen, die in sozialen Medien öffentlich zugänglich sind. Also URLs, Fundstellen, die man nachprüfen kann. Da sehen wir auch, wir sind nicht auf V-Leute angewiesen. Die wirklich entscheidenden Sachen sind ja natürlich deswegen gefährlich, weil sie öffentlich wirken. Es geht nicht um die Sachen, was sie in den Hinterzimmern oder in den privaten Gruppen besprochen haben, was deren Gedanken gut ist. Ehrlich gesagt, es kann sogar gut sein, dass die in ihrer Überzeugung vielleicht sogar manche von denen lupenreine Demokraten sind. Darauf kommt es aber nicht an, denn das Wirken, was sie betreiben nach draußen, warum auch immer, das ist das, was auf die Anhänger wirkt und was gefährlich ist, wo sozusagen etwas verspritzt wird, was sich ganz schwer wieder einfangen lässt. Wenn die Leute erstmal davon überzeugt sind, dass unsere Justiz im Grunde korrupt ist oder parteilich oder auf jeden Fall dysfunktional, diese Überzeugung kriegt man nicht mehr so schnell raus aus den Köpfen. Und da sind wir als Anwälte auch wieder ganz klar auf der Organseite. Wir sind dafür da, einen Teil der Rechtspflege darzustellen. Und natürlich wollen wir Urteile zu unseren Gunsten hier und da erstreiten. Aber der Grundkonsens muss sein, dass die Justiz das letzte Wort hat, dass man über dieses System statt über pure Gewalt Diskurse regelt und lenkt und entscheidet, dass das sozusagen voransteht. Das ist das Prinzip vom Rechtsstaat. So langweilig, weil es so selbstverständlich ist. Man merkt es aber, wenn man sieht, dass Leute das Grundprinzip in Frage stellen und sagen, wir brauchen keinen Rechtsstaat mehr. Es gilt eher das Recht der Stärkeren, auch wenn es die Minderheit ist. Also
ja, absolut. Aber weil wir es gerade vom Verfassungsschutz hatten und dass wir jetzt ja neue Leitplanken haben quasi mit dieser Stellungnahme. Die Stellungnahme geht ja auch auf den Verfassungsschutz ein. Und das fand ich auch ganz interessant. Auch das wird ja mit eingeflochten.
Wir haben ja die Diskussion die letzten Tage gehabt. Muss sich der Verfassungsschutz zurückhalten oder ganz im Gegenteil, muss er eigentlich raus? Und die Position, die wir hier ja schon besprochen haben, er darf nicht nur, sondern er muss warnen. Jedenfalls dann, wenn die Überzeugung ist, wir haben es mit einer verfassungsfeindlichen Partei. Das wird von sehr vielen Leuten geteilt. Also das ist sogar beinahe, man könnte fast sagen Konsens, nur der Verfassungsschutz auf Bundesebene möchte sich lieber zurückhalten. Und da fragen wir uns natürlich, was ist da die Motivation? Ist das politisch oder ist das einfach nur eine andere juristische Meinung? Vielleicht muss man am Schluss Respekt dafür haben, dass man das natürlich auch so sehen kann mit Neutralität, weil Beamte lieber die vorsichtigere und unwahrscheinliche Position einnehmen, anstatt das Risiko einzugehen. Was natürlich das Risiko wäre, man geht damit raus und kassiert dann eine einstweilige Verfügung, Anordnung durch irgendein Verwaltungsgericht, die sagt, hättest du nicht machen dürfen.
Ja, ach du meine Güte. Dann gibt es halt eine Einzweilung.
Ja, glaube ich übrigens nicht. Das ist das Trauma mit Kompakt natürlich, wo sie sagte, das ist nicht gut angekommen, auch vor Gericht nicht. Also lassen wir es nächstes Mal sein. Das ist echt der Schaden aus diesem Verfahren. Also das hätte man sich vielleicht sparen können.
Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, ist aber mit diesem Problem hier gerade überhaupt nicht vergleichbar.
Darf nicht sein, ne? Also nee. So viel Größe muss man haben, zu sagen, da stehe ich drüber, auch wenn ich jetzt hier angeschossen bin. Aber hier geht's ja mal nicht nur um ein Magazin, sondern hier geht's um eine Partei. Das hier hat eine andere Bedeutung. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es besser wäre, Herr Haldenwang hätte das Ding noch schnell über den Zaun geworfen und hätte dann erst Fersengeld gegeben. Aber jetzt haben wir es andersrum. Gut.
Ja, und vor allem ein bisschen schade nach der großen Ankündigung. Also ja, muss er jetzt wahrscheinlich auch aushalten. Ich glaube, so richtig beliebt hat er sich damit vielleicht nicht gemacht. Interessant ist übrigens, dass in der Stellungnahme ja auch steht, also ich übersetze das jetzt mal in meine Worte, Leute, wir brauchen das Gutachten gar nicht unbedingt. Das hat ja sowieso keine Bindungswirkung. Just saying.
Ja, war schon vorher so, das hätte man von beiden Seiten gesagt. Das Gutachten sagt ja nichts darüber aus, wie das Verbotsverfahren ausläuft. Diese Stellungnahme schon. Also das Gutachten wäre die Rechtfertigung für die Einstufe als gesichert rechtsextrem. Das hier ist eine Prognose, wie wird das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ausgehen. Mutig, das in so knappen, so wenig Seiten zu machen. Aber andererseits, wir machen es ja auch so. Ich habe ja auch gesagt, unsere erste Folge, nicht die erste, eine unserer Folgen dazu war ja Erfolg garantiert. Entweder führt es zum Verbot oder es führt zu einer radikalen Demokratisierung, bei der Gelegenheit nochmal kurz dieser Aspekt. Denn es kann sein, dass die AfD das Ganze überlebt, weil sie eine faire Chance hat. Wenn sie es nämlich schafft, ihre extremen Kräfte zu bändigen, auch ihren Anhängern klarzumachen, Leute, für Remigration nach ethnisch-kulturellen Merkmalen stehen wir nicht zur Verfügung. Da müsst ihr euch eine andere Partei suchen. Wir sind jetzt nicht nur die Kreide gefressen haben, sondern wir haben uns komplett gewandelt in den ein, zwei Jahren, die so ein Verfahren dauert.
Genau, da haben wir die Chance, sich zu distanzieren. Das ist übrigens auch ein Thema, das in dieser Stellungnahme angesprochen wird, unter dem Unterpunkt, mit dem wir uns schon so unfassbar oft beschäftigt haben, Zurechnung. Zurechnung. Und ich habe mich so gefreut. Ich kam zu diesem Absatz und dachte, ja, sehr schön, dass jetzt 17 Verfassungsrechtler Ende November das sagen, was wir, wann haben wir schon, ich weiß gar nicht, wann haben wir es aufgenommen, eine im Februar, eine im Mai, ich weiß gar nicht. Also ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie viele Episoden, aber Zurechnung war immer und immer wieder ein Thema. Und das, was im Podcast gesagt wurde, steht da jetzt.
Bestritten würde. Ja. Also, und dann machen wir es nochmal für alle zum Verständnis. Also, irgendein Idiot sagt etwas, was gegen die Menschenwürde oder die FDGO, Freiheitlich-Demokratische Grundordnung, gerichtet ist. Klare Sache. So, und jetzt gibt's die einen, die sagen, naja, das war ja nur einer. Das haben ja nicht alle gesagt. Und dann sagt aber die Rechtsprechung, und zwar nicht nur der OVG, sondern auch das Bundesverfassungsgericht in der NPD, 2 und 3 Entscheidungen in den allerletzten. So, wenn das ein einfaches Mitglied sagt und es kommt zur Kenntnis bei der Parteiführung, dann müssen die sich davon distanzieren. Und distanzieren bedeutet an der Stelle nicht einfach nur zu sagen, das ist nicht die Linie, sondern die müssen dafür sorgen, dass dieses Mitglied so etwas nicht mehr sagen wird im Namen der Partei. Der kann das sagen, aber nicht für die AfD. Also müssen sie auch Parteiordnungsverfahren einleiten. Das ist ganz schön heftig und Endstation Rechts hat jetzt gerade einen aktuellen Artikel rausgebracht, um nochmal darauf hinzuweisen, diese Distanzierung findet nicht statt. Die tun manchmal so, als würden sie distanzieren mit internen Abmahnungen, so pro forma. Die klopfen denen da so auf die Schulter und sagt, hey, kriegst mal wieder hier eine Abmahnung, aber parteiintern, weil das hätten die so nicht sagen dürfen, aber es ist gut, weil das spricht unsere Leute an. Nee, das Gericht, die Gerichte lassen sich an der Stelle nicht veralbern, sondern die sagen, die Distanzierung muss so sein, dass wirklich der Betroffene keinen Spaß mehr daran hat, dass er es nicht mehr macht. Also der muss aus der Partei entfernt werden und nicht einfach nur vom Wahlplakat verbannt werden wie bei Maximilian Krah. Alles, was zum Beispiel Maximilian Krah gesagt hat, ist natürlich der Partei zurechenbar. Und das gilt auch für Erik Ahrens, der gar nicht in der Partei drin ist. Aber diese Distanzierung reicht nicht aus. Und insofern, also das ist sozusagen die Distanzierung, die kann man im Grunde abhaken, sagen, alles, was da ist, ist zugerechnet. Selbst Kollege Konrad hatte ja auf X gesagt, Herr Kollege, wenn Sie wüssten, was alles zugerechnet wird, diese bösen Ämter, die rechnen ja sogar Äußerungen von toten Leuten zu. Und kann man das so oder so sehen? Die Rechtsprechung ist so, die Zurechnung ist brutal. So viel zu Erfolgsaussichten. Ob das richtig oder falsch ist, ist mir jetzt mal an der Stelle egal. Wir können davon ausgehen, dass wir nicht nachweisen müssen, dass 51% rechtsradikal sind, sondern es reicht aus, wenn einzelne Äußerungen von eben der Parteispitze toleriert werden. Und dann, wenn ich das noch zu Ende bringen darf, ich spreche auch ganz schnell. Die Verwaltungsgericht München, wirklich ganz lesenswerte Entscheidung, hat zum ersten Mal klargemacht, die Zurechnung geht auch über die Parteiorgane hinweg. Also ein Landesverband muss sich zurechnen lassen, was die Bundesspitze sagt. Früher war es in die andere Richtung, also es geht quasi rauf und runter und dann noch zur Seite. Also sprich, ein Landesverband zum Beispiel in der Sachsen, Hamburg oder Berlin muss sich auch zurechnen lassen, was die Bundesspitze macht. Und was die sich zurechnen lassen hat müssen aus Bayern oder Thüringen. Das heißt, es ist eine Partei und man kann nicht einfach sagen, wir sind aber gemäßigt, denn Niedersachsen soll angeblich gesagt haben, na, die AfD ist in Niedersachsen nicht so schlimm. Die Niedersachsen sind schlimm, weil sie mittragen, dass die Bundespartei das mitträgt, was in Thüringen passiert. Also wir haben so eine Infektion rauf und runter. Und so viel zu dem Thema Erfolgsaussichten. Ist der Papst katholisch? Ist der Höcke rechtsradikal? Dann ist es auch die Kirche oder katholisch. Dann ist es auch die gesamte Partei. Das ist also die Prognose, die hier, und das ist bei uns jetzt sehr verkürzt, aber zu dem Fazit kommen auch die 17 Staatsrechtler.
Ja, und ich glaube, es ist auch, wenn man sich die Stoffsammlung anschaut am Ende, du kannst dir ja aussuchen, welche Zitate, welche Äußerungen du nehmen möchtest. Es ist ja unterteilt in 4 Kapitel und du hast ja alles dabei. Es ist ja Landesebene, es ist ja Bundesebene, es ist ja alles da. Du kannst ja aussuchen, willst du was von Krah, willst du was von Weidel, willst du was von Höcke? Der ist übrigens eines der Beispiele in der Stellungnahme hier dafür, dass sich die AfD eben nicht distanziert und das zugerechnet wird. Also ja, selbst von Höcke nicht. Und Krah, weil du es eben angesprochen hast, den hat man ja so ein bisschen verschwinden lassen im Europawahlkampf dann. Aber Distanzierung hat auch da nicht stattgefunden. Wir haben immer noch die Bezugnahme von Regenbogenflagge und sozialem Krebs. Das ist ja nach wie vor in der Welt.
Und man hat sich von ihm nicht distanziert wegen seines Buches. Da hat man ihn ja noch nominiert. Also das Buch, in dem genau diese ethnisch-kulturelle Migration und Remigration beschrieben wird, letztendlich das Sellner-Konzept. Sondern die Distanzierung fand ja erst statt, als der chinesische Spion aufflog und die Russland-Verbindungen. Weil man da gesehen hat, das kann jetzt auch Wählerstimmen kosten. Aber die Menschenwürde verletzenden Äußerungen und Konzepte, die wirklich im Detail ausgearbeitet sind, ich habe dieses Buch tatsächlich auch gelesen.
Ich auch. Jahr.
Das ist tatsächlich Programmatik, das ist zwar nicht eins zu eins das, was im AfD-Programm drin steht, aber die Parteiführung sagt sich, naja, wir haben das saubere Programm halbwegs und wir haben dann die extremen Flügel, die aber sich auch bei uns wohlfühlen sollen. Ja. Die sind bei uns willkommen und das macht man auch deutlich.
Ja. Ich hab das Buch auch gelesen und auch das furchtbare andere.
Wunderbar. Wobei das Schlimme daran ist, es ist ja gut geschrieben. Es ist eingängig. Wenn du aufgeschlossen bist dafür und auch der Meinung bist, furchtbar, wie viele Ausländer da draußen rumstehen, die sehen alle ganz komisch aus und womöglich sprechen sie sogar andere Sprachen, aber anders aussehen reicht schon aus. Und dagegen muss man was unternehmen. Das ist ja das Kind, das ist das geistige Kind. Und die nennen es heute nicht Rassismus. Also bei Korrektiv, da hat man Rassismus als Kriterium wirklich draufgeschrieben. Die haben als Journalisten gesagt, das ist nichts anderes als Rassismus, was hier als Ethnopluralismus, ethnokulturell und so weiter beschrieben wird. Aber letztendlich geht es darum, sehen die Leute ausländisch aus, dann wollen wir nicht so viele davon hier haben.
Ist so. Korrektiv ist ein gutes Stichwort. Da gibt es nächste Woche eine große Fachtagung in Berlin. Korrektiv-Faktencheck, ja. Ich bin dabei. Bin ich mal gespannt drauf, wie die...
Ich beneide dich, dass du in Berlin immer so kurze Wege hast. Für mich ist das immer so eine Weltreise dahin. Und Korrektiv hat ein neues Video rausgebracht, wo sie beschrieben haben, wie eigentlich mit ihrer Geschichte umgegangen wird, wie man versucht, das Narrativ zu verschieben. Und da sind wir schon fast bei dem Stichwort Litigation PR, was wir in diesem Jahr so viel gesehen haben. Aber ganz spannend, weil alles das, was Korrektiv damals in dem Artikel beschrieben hat, ist ja jetzt Wirklichkeit. Also jetzt braucht man nicht mehr bestreiten, dass die eine Remigration von Millionen von Menschen haben wollen. Das steht in der bayerischen Resolution drin.
Absolut. Ja. Das ist ja das Absurde. Aber das, glaube ich, würde den Rahmen sprengen. Da müssen wir irgendwann mal was Eigenes dazu machen.
Machen wir.
Aber anderer wichtiger Punkt, der hier in der Stellungnahme auch angesprochen wird, etwas, das immer wieder gegen das AfD-Verbotsverfahren ins Feld geführt wird, nämlich die NPD-Verbotsverfahren. Mhm. Und auch darüber haben wir beide ja schon gesprochen. Und die werden ja ganz oft falsch wiedergegeben. Es wird ja immer so gesagt, das NPD-Verfahren, also das eine, es gab ja mehrere, das sei ja auch schlecht ausgegangen. Nee, es ging um die Potenzialität. Und darauf wird ja hier auch Bezug genommen. Und deswegen finde ich das sehr gut in der Stellungnahme. Das wird auch nochmal erklärt.
Ja, Sie schreiben ja am Schluss, sie wird ja eigentlich nicht ernsthaft bestritten, aber trotzdem muss man drauf eingehen. Und das ist eigentlich verrückt, dass die Leute, also das müssen Laien sein, weil die NPD, das zweite NPD-Verfahren ist daran gescheitert, weil sie so unbedeutend waren. Jetzt könnte man sagen, die AfD, wenn sie auf mehr als 5% kommt, dann haben wir die Potenzialität schon erreicht. Aber es kommt nicht auf 5 oder 10. Also wir sind ja eher bei dem Thema, sind sie schon zu potent, um sie zu verbieten? Darauf geht die Stellungnahme allerdings auch ein. Also ist kein ernstzunehmendes Thema, aber trotzdem glauben die, man könnte das AfD-Verbotsverfahren so verlieren wie das NPD-Verfahren. Das ist halt einfach so ein eher emotionales Trauma, was da festsitzt. Weil man natürlich damit rechnen muss, dass ein Argument kommt vom Bundesverfassungsgericht, mit dem man vorher nicht gerechnet hat. Das ist so das Thema. Und als Anwälte müssen wir natürlich auch damit rechnen, dass Gerichte andere Aspekte auf einmal sehen. Aber die Aspekte, die wir aus dem NPD-Verfahren kennen. Und jetzt müssen wir Folgendes sehen, dass die Heimatverfahren, was dieses Jahr war, wo wir ja zum ersten Mal zusammen gesprochen haben, die Folge "Willst du mit mir eine Partei verbieten?", das hatte die AfD ja schon im Blick. Das Bundesverfassungsgericht hat ja im Grunde genommen schon obiter dictum gesagt, übrigens, das sind die Kriterien, die man auch auf die AfD anwenden würde. Das heißt, ich rechne da nicht mit großen Überraschungen, denn die Einstufung, wann etwas verfassungswidrig ist, hat das Bundesverfassungsgericht vorgegeben. Das war bei der NPD natürlich einfacher, weil es sich dort schon aus der Programmatik ergibt. Bei der AfD muss man eine Stufe mehr machen. Man muss nämlich die Zurechnung der Äußerung der tatsächlichen Politik auf der Straße und sozialen Medien analysieren. Und ich glaube, das kriegt man hin.
Ich denke das auch. Und vielleicht ist das auch so ein guter Schlusspunkt, weil das ist ja genau unser Job als Anwälte. Erfolgsaussichten. Ich frage mich, ob das nicht schon hinfällig ist. Eigentlich haben wir das schon 100.000 Mal getan. Aber jetzt ist man uns sozusagen beigesprungen mit dieser Stellungnahme. Also ich habe dafür viel Kritik bekommen, aber ich bleib dabei. Ich glaube, das hat gute Chancen. Man kann es natürlich nicht mit Sicherheit antizipieren, aber die Erfolgsaussichten würde doch, wäre jetzt das dein Mandat zu beraten, paar MdBs, die sagen, Herr Jung, beraten Sie uns, sollen wir den Antrag unterstützen? Wie schaut's aus? Kann man immer schlecht quoteln, aber.
Ja, als Anwalt kann man sich natürlich immer rausreden und sagen, vor Gericht und auf hoher See und so weiter, aber das ist zu einfach. Wir Juristen sind in manchen Bereichen in der Lage, eine Einschätzung zu treffen, nämlich dort, wo der Sachverhalt feststeht und die Rechtslage sich nicht verändert. Denn hier an der Stelle könnten wir ziemlich gut prognostizieren, wenn der Sachverhalt so ist, wie wir erwarten und er sich nicht verändert, weil sich die Partei nicht verändert, also wenn die Partei sich nicht radikal distanziert, dann müsste, und jetzt die zweite Annahme, wenn das Bundesverfassungsgericht bei seiner Rechtsprechung bleibt, der aktuellen Rechtsprechung, dann müsste ein Ausgehen auf Abschaffung und so weiter, Beeinträchtigung der verfassungsmäßigen Ordnung rauskommen. Da können wir eine klare Prognose machen. Das ist das, was die Staatsrechtler gemacht haben. Als Anwalt muss man aber auch sagen, es ist natürlich denkbar, dass der Sachverhalt sich verändert. Es ist denkbar, dass nicht die richtigen Beweismittel vorgelegt werden. Wobei an der Stelle würde ich auch sagen, es kommt nicht auf die Menge an. Es ist nicht die Frage, wie viel Aktenordner. Das sieht man an diesem Beispiel. Natürlich können wir sagen, es gibt noch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel bei irgendeinem Kriterium eine neue Rechtsprechung herausarbeitet. Deswegen gibt es nie eine hundertprozentige Sicherheit. Ich mache es als Anwalt immer so, ich sage, es gibt 5 Kategorien. Es gibt 50-50 und es gibt die 90-10 am Rand. Also eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit ist quasi klare Rechtslage, aber trotzdem bleibt 10% Restwahrscheinlichkeit. Spiegelbildlich gibt es Fall, der Fall ist eigentlich fast verloren, aber du hast trotzdem eine 10-prozentige Chance, dich irgendwie noch zu retten oder den Richter zu bestechen. Nein, das nicht. Oder dass der Richter komplett ausfällt. Solche Wahrscheinlichkeiten gibt es. Und dann hat es dazwischen nur 2/3, 1/3. Ich werde nicht genauer zwischen 50-50 und 90% ist irgendwie das Drittel, 3/4 oder sowas würde ich nicht sagen, weil das dann nicht mehr realistisch ist einzuschätzen. Und jetzt für diesen Fall, das ist kein 50-50-Fall. Ich gehe immer so ran, ist das hier so einer, wo ich sage, 50-50, das hat nur eine große magnetische Wirkung, 50-50, wenn es auch 60-40 ist. Das ist es nicht. Es ist aber auch kein 90%-Fall. Also es ist kein 90%-Fall, weil der Sachverhalt sich ja noch verändern kann. Deshalb würde ich sagen, ich halte es für einen 2/3-Fall. Das Rest, 2/3, dass es zu einem Verbot am Ende kommt. Und das andere Drittel besteht meines Erachtens zum größten Teil darin, dass sich die AfD demokratisiert. Und jetzt kann man sagen, lieber Mandant, kannst du mit dem anderen Drittel auch leben? Kannst du damit leben, dass es nicht zum Verbot kommt, weil die AfD am Schluss eine blaue CSU ist? Ach, die ist ja auch schon blau. Es gibt innerhalb des Drittels natürlich noch einen anderen Fall, nämlich, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, die sind okay, so wie sie sind. Und davor haben die Leute Angst. Und da würde ich sagen, dazu müsste die Rechtsprechung sich komplett drehen. Ansonsten wird das nicht passieren. Und da muss man als Anwalt auch Farbe bekennen und sagen, dieses Szenario halte ich für extrem unwahrscheinlich. Aber das ist das, was die meisten antizipieren, komischerweise.
Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und wir haben es ja schon, oder du hast es ja schon breit erklärt in anderen Episoden, warum ein Verbotsverfahren am Ende vielleicht scheitern könnte, es aber trotzdem Erfolg wäre. Weil ich bleib dabei, wenn wir am Ende eine demokratische AfD haben, dann finde ich sie immer noch nicht gut. Dann ist sie aber wohl demokratisch akzeptabel. Hey,
dann kann man mit denen Koalitionen bilden. Dann ist sie einfach nur eine rechtskonservative, meinetwegen auch ein wenig populistische Partei, mit der man sich auseinandersetzen kann, die sich aber an demokratische Gepflogenheiten, Strukturen hält, sie nicht abschaffen will und ganz vehement vorgeht gegen die radikalen Kräfte. Man kann sich das gar nicht vorstellen im Augenblick, aber wir wissen, dass es solche Parteien gibt in anderen europäischen Ländern, ein bisschen auch in Deutschland.
Ja. Es bleibt spannend. Wir werden es weiter verfolgen. Und ihr Lauscher da draußen, kommentiert doch mal unter diese Episode, egal, irgendwo auf Social Media, auf LinkedIn, wo auch immer, YouTube, kommentiert doch mal drunter, wie ihr die Erfolgsaussichten einschätzt nach dieser Stellungnahme. Ich werde die mal verlinken, deswegen auch der Hinweis heute wie immer. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf und auch um dieses Verfahren, schaut mal vorbei auf brack.de, abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt mir und Chan Yo auf Instagram, Threads, YouTube, TikTok, wo auch immer, eigentlich überall. Und werft einen Blick in die Shownotes. Da stelle ich euch alles zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Chan Yo, ja, also irgendwie einmal die Woche scheint mir Pflicht, aber es ist momentan so viel Bewegung drin. Nicht mehr lang und ich glaube, wir müssen statt kurz und knackig irgendwie ein eigenes Format, einen eigenen Titel uns ausdenken.
Ah, das wird den Leuten bestimmt irgendwann langweilig. Du hast so tolle Rechtsanwältinnen im Podcast und sie sind ja zwischendrin auch mal wieder drin, die was aus dem Alltagsleben erzählen. Die sollten wir nicht zu sehr verdrängen, weil das sind eigentlich die spannenden Geschichten, die man nur auf diesem Podcast-Kanal hier hört.
Die gibt's ja weiterhin und wir zwei mit unseren politischen Updates, rechtlichen Updates zu allem, was Deutschland gerade so bewegt, das ist ja die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Die anderen Episoden, die laufen ja weiter, die werden nicht ersetzt. Chan Yo, ich danke dir sehr, wie immer, für deine Zeit und ja, wir sind gespannt, was wir bis Weihnachten haben. Bis denn.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.